Go, go, go! Hallo, hallo, hallo! Wir sind hier von Remix mit der Marie heute. Ich bin so glücklich. Wir mussten sie zwingen. Sie ist ein bisschen unglücklich.
Nein.
Sie wollte eigentlich einen total entspannten Netflix-Abend machen. Und jetzt haben wir ihn zerstört. Das tut mir ein sorry, not sorry. Nicht leid. Hi, Yasun.
Moin.
Und Safira. Tudu. Welche Überraschung. Wir sind heute total überraschend. Wir haben einen ganz praktischen Hashtag der Woche. Er ist nämlich Hashtag
die Biege machen.
Genau, wir machen die Biege. Wir haben uns den folgendermaßen ausgesucht. Mit Sicherheit hat er auch irgendwas mit unserem Thema zu tun. Aber wir sind gerade so ein bisschen im Sommermod, kann man das schon sagen.
Ja.
Also eigentlich ist es uns zu stressig, jede Woche was unter Druck aufzunehmen, was wir total gerne machen, aber wir sind so kurz vor Sommer voll vor den Terminen und haben uns deswegen überlegt, wir machen jetzt einfach Sommerpause und immer wenn wir Bock haben, machen wir doch eine Folge und dann ist es voll die Überraschung für euch und auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Biege.
Und was sind das für Termine?
Was? Achso, wir haben feste Termine, wann wir Bock haben und Zeit.
Nee, haben wir nicht, oder?
Nee, haben wir nicht.
Also wahrscheinlich werden wir eine Folge auf dem Apple Tree machen.
Apple Tree! Falls jemand von euch da ist, meldet euch. Dann trinken wir einen Drink zusammen.
Und ihr könnt alle mitmachen.
Und zu unserem tollen Camcom, was mega geil gadgetmäßig ausgestattet werden wird. Falls genau. Ich jemanden finde, der mich mit dem Auto mitnimmt. Sonst müsst ihr alle leider dumm gucken.
So sieht's aus.
Ja, das wäre ein Drama.
Ja.
Ja, genau. Also Apple Tree und wir hoffen, dass wir auch mit Martin Korani eine Folge aufnehmen können. Das wäre richtig cool. Ist nämlich ein cooler Dude. Ich finde den wirklich spannend. Genau. Also wir werden zwischendurch bestimmt noch mal was raushauen, aber wir haben gemerkt, dadurch, dass gerade so viel Stress ist, Sommer ist doch jetzt Sommerpause auch ganz schön.
Genau.
Wenn ihr aber noch irgendwie Bock auf Themen oder irgendwas habt, dürft ihr uns gerne auch nochmal schreiben, mit uns in Kontakt bleiben und dann können wir auch schon mal weiteres für Nachsommer und so planen, weil wir bleiben am Start, oder?
Mhm.
Mhm. Oh yeah. Oh yeah. Aber jetzt machen wir die Biege, Hashtag der Woche. Aber es hat auch was mit unserem Thema heute zu tun, ne?
Genau.
Weil es gibt ja durchaus auch mal Situationen im Leben, wo man einfach mal die Biege machen sollte, oder?
Ja.
Nicht?
Ja.
Ja.
Kann man mal machen. Genau.
Boah, mein Einhorn riecht nach Lavendel, das ist so toll. Ich weiß, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich bin so begeistert. Jedes Mal. Entschuldigung. Ja, okay, Thema, Biege machen. Also Hashtag. Lachen die mich aus, ich weiß.
Ja, weil du hier mit irgendeinem Einhorn rum...
Das ist voll cute.
Die ganze Zeit an dem Bauch mit dem Schnupper.
Hey.
Ich schnupper dem
Tag. Ja,
also, mir ging es bei dem Thema darum. Ich habe so in der letzten Zeit, also sprich so in den letzten paar Jahren, sehr viele Leute kennengelernt und einige auch wieder kennengelernt, viele Geschichten gehört, auch über den Podcast, muss ich sagen. Also mittlerweile habe ich wirklich viele Leute kennengelernt, die uns über den Podcast gefunden haben und dann so dieses Jahr stand für mich sowieso so ein bisschen unter dem Zeichen, lern mal Leute kennen, die man sonst nur über Facebook kennenlernt und so. Und das war sehr, sehr spannend, sehr coole Leute. Und das, was ich ganz oft immer wieder gefunden habe, ist so, dass es Leute, es ist so dieses gemeinsame Thema, so ein Lebensthema sozusagen, dass Leute in irgendeiner
Die Biege gemacht haben.
Genau.
Hashtag der Woche.
Naja, also zumindest so eine innerliche Geschichte, dass eben Leute sich von ihrer geistlichen Prägung dann irgendwie losgesagt haben oder weiter gehen wollten. Und da würde ich gerne, hatte ich mal gedacht, mit euch drüber sprechen oder dass wir da zusammen drüber sprechen.
Glaubt ihr eigentlich, dass es möglich ist, so als Kind irgendwas im Glauben zu lernen und dann immer so zu bleiben? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine Frage, was man irgendwie für ein Bild davon hat, was Glauben irgendwie ist. Und ich glaube, weil ich das Wort jetzt gerne sehr oft benutze, dass es irgendwie die Essenz des Glaubens auch eine Entwicklung ist, oder nicht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nichts dazulernen und die keine Veränderung im Glauben durchleben. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wie soll das gehen?
Die Frage ist halt, wie weit der Rahmen gesteckt ist für die Veränderung. Also ob es wirklich... Ich glaube schon, dass viele lernen, die meisten lernen ja irgendwas dazu, ne? Klar verstehst du auch, wenn du älter wirst, mehr Geschichten oder liest selber plötzlich, nicht plötzlich, ne, fängst selber an, liebe Geschichten zu lesen und lernst dazu. Aber der Rahmen ist dann halt zum Beispiel die Bibel oder gewisse Dogmen, wo die nicht hinterfragt werden dürfen, ne, wo es irgendwie ganz klar ist, da ist eine Grenze. Zum Beispiel.
Ja.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob, also zum gewissen Grad würde ich das sagen. Ich glaube aber, dass es trotzdem, also ich meine, es gibt sicherlich so ausgesprochene Grenzen und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge unausgesprochene. Und da verschiebt sich, glaube ich, schon auch bei jedem irgendwie was. Vielleicht ist es aber eben auch so, dass bei manchen Menschen sich die Grenzen weitern und bei manchen wird es vielleicht sogar enger. Und ich glaube, das hat eben ganz viel auch mit Lebenserfahrung zu tun, welche Erfahrungen man macht. Und dann gibt es eben Leute, die werden weiter, es gibt Leute, die werden enger. Das ist jetzt meine Theorie.
Ja. Weißt du, dass ich das immer von unserem...
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht. Ist ja auch egal. Irgendwas piept hier. Hat gepiept. Dass ich das immer von hier Dingsy... Okay, ich nenne das mal keine Namen, aber meinem Schulleiter dachte. Weißt du, der war in der Jugend immer so voll der coole Dude und hat irgendwie mit Drogenleuten gearbeitet und war so voll da drin und hat gedacht so, yeah, vielleicht nehme ich einfach mal selber Drogen, um dem Ganzen näher zu sein. Also ne, einmal kontrolliert ausprobieren und mir näher zu sein und war halt eben so voll passioniert und flexibel in vielen Dingen, hatte ich irgendwie so von dem, was er geführt hat. Und ich meine, wir waren ja recht eng mit der Familie und haben den ja auch, weißt du, von wem ich rede?
Es gibt mehrere, aber das ist auch okay, das ist, muss ja jetzt nicht...
Ach, das ist traurig. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, genau. Und ich hatte das Gefühl, je älter er wird, desto engstirniger wird es und desto schwieriger. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Geschichte, dass ihm ein Freund einen Fax geschenkt hat, den er auf keinen Fall haben wollte, weil ja alles neue Technische irgendwie schwierig. Kannst du dich dran erinnern? Und nee, er hat sich immer dagegen gewehrt und dann hat ihm der Freund einfach so einen scheiß Fax dahin gestellt und dann hatte er keine Chance. So ist das dann mit anderen Erneuerungen auch gewesen. Die wurden ihm quasi so aufgezwungen. Aber ich fand das irgendwie so krass, dass ich das Gefühl habe, je älter er wird und desto mehr er auch irgendwie so ein bisschen unter Druck stand, desto enger wurde er. So ist er auch ein bisschen, fand ich, mit seiner Familie umgegangen und so.
Aber ist das vielleicht auch eine Sache, also ich frage mich, ist das eine Typsache? Oder ist das eine Sache, die eben einfach so mit so einer Lebenskurve, sag ich mal, was zu tun hat?
Oh, und einer seiner engsten Freunde hat der Auerniel. Kennst du den noch?
Ja, okay.
Ist ja egal. Der hat ja irgendwann auch mal so von eng Gemeinde zu, keine Ahnung, wo der glaubenstechnisch dann irgendwann gelandet ist. Ich glaube, so ein bisschen im charismatischen Bereich oder so. Aber das war zum Beispiel auch eine ganz krasse Erfahrung für den und hat den auch nochmal enger gemacht, dass so sein bester Freund oder ein ganz enger Freund halt eben dann auf einmal so sich auch von den Glaubensdogmen so gelöst hat.
Ja, okay.
Also da sind schon Erfahrungen, die da so...
Für mich wäre aber die Frage, also kann es nicht sein, dass das viel mehr etwas damit zu tun hat, wie Menschen... sich generell im Leben entwickeln. Also ich glaube, das ist eben, man sagt ja so, Jugendphase ist eben so, du reizt Grenzen aus, ne, und muss auch irgendwo Grenzen dann austesten. Und ist es vielleicht irgendwann dann so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eben jahrzehntelang Dinge ausprobiert, ich weiß jetzt so ein bisschen, das funktioniert nicht. Und dann, dass sich das so im eigenen Leben dann relativiert. Also kann es sein, dass wir irgendwie in 15 Jahren, 20 Jahren auch spießig werden.
So wie du jetzt. Ich kaufe mir coole Cappies, damit ich wenigstens noch cool bin. So habe ich die Kurve gekriegt, die Biege gemacht. Nein, war ein Scherz.
Und coole Kopfhörer.
Ja. Nein, wir sind nicht spießig. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass gewisse Dinge, klar, ne, man wird ja schon ein bisschen weniger, also ne, das Alter macht ja auch was mit einem und man hat ja auch verschiedene Aufgaben fürs Leben, Alter und so, das gehört ja irgendwie dazu. Aber ich glaube schon, dass es, also ich habe schon Leute kennengelernt, die älter sind, wo ich dachte, Mann, das sind irgendwie coole, flexible so. Plus, um mal ein richtig geiles Beispiel zu bringen, unsere Oma. Die ist die geilste Sau. Also ich liebe meine Oma ja so sehr, weil die einfach so eine coole Sau ist, ne? Die ist ja groß geworden bei den Brüdern, so, ne? Und jetzt mittlerweile ist sie in der Phase, wo die so richtig Rebellion macht, ne? Wo die zu so einem Bruder hingeht und in the face dem einfach sagt, Dude, ey, ne, so wie du hier mit meinem Sohn umgehst und mit dies und das und jenes, geht gar nicht klar. Nö, das mache ich jetzt einfach nicht. Oder wenn irgendwie Leute sie irgendwie unter Druck setzen oder Leute sagen, dann komm halt nicht mehr, dann kommt sie halt nicht mehr. Dann ist sie halt mal in eine andere Gemeinde gegangen, fand sie auch schön. Also, ne, die ist jetzt, ist sie schon 80? Oder kurz vor 80? Also, das ist halt echt eine alte Lady und die ist gerade einfach dabei zu sagen, nö.
Tja, und vielleicht haben wir das von der.
Ja, vielleicht. Ne? Also ich bin richtig stolz auf die. Also es gibt tatsächlich, es ist jetzt nicht unbedingt eine Altersfrage, ob man noch veränderungsbereit ist und ob man auch noch flexibel ist und gewisse Dinge halt eben macht. So mit Schuhen in der Wohnung ist sie immer noch recht unflexibel, würde ich behaupten. Aber das ist doch echt cool. Ich finde die so cool. Die geht echt ab wie Schmitz Katz.
Also ich habe jedenfalls für mich noch nicht rausgefunden, was Menschen im Endeffekt dazu bewegt, dass sie sich auf eine Reise machen und bestimmte Glaubensmuster, die man eben so mitbekommen hat, dann eben auch durchbricht. Ich weiß auch nicht, ob man da immer eine Wahl hat. Ja, also das ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen theoretisch, ein freier Wille oder sowas. Aber wenn es jetzt darum geht, Glauben zu dekonstruieren, ich weiß nicht, ob man da immer eine Wahl hat.
Ich glaube, für manche ist es sicher schwerer. Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche... Klar, du kriegst viel Gegenwind, irgendwie deine ganze Welt. Alles hat ja vielleicht eine andere Bedeutung plötzlich. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, oder gerade, dass Leute es dann schaffen, eher schaffen, dass eher möglich ist, wenn sie Ressourcen haben, wenn sie Leute haben, wo sie dann wieder reinpassen können. Für Leute, die dann irgendwie alles verlieren, weil der Kreis so eng war bis dahin, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hürde, ne? Als wie wenn Leute zum Beispiel schon eine andere Community kennen, wenn wir jetzt in den christlichen Kreisen bleiben, wo sie dann irgendwie hin können, ne? Wo sie dann aufgefangen werden und wo sie sich so weiterentwickeln können.
Ja, ich glaube, das ist... Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen auch Typsache, was man wirklich braucht, ne? Also ich glaube, das Erste, was man braucht, ist erstmal ein gewisses Unbehagen. Man muss ja erstmal irgendwie einen Anstoß geben, der einem irgendeine Art von Input geben, die einem zeigt, das, was immer so war, passt jetzt irgendwie nicht mehr so, ne? Also das ist ja auch in psychologisch-entwicklungstechnisch, ne, hatten wir auch schon mal drüber geredet, ne?
Ja, aber erklär das nochmal, weil das fand ich hilfreich.
Also, Mist, hätte ich vorher mal nachgeguckt. Ich bin immer so schlecht, mir sowas zu merken. Ich meine, das ist Kindheitentwicklung nach Piaget, ne?
Ich glaube auch.
Diese Idee von, ja, ich meine, das haben andere auch aufgegriffen, ne? Also Carl Rogers oder so macht da auch Sachen mit und bringt die auch noch in der Erwachsenenwelt. Also die Idee ist es halt eben, dass Kinder eine gewisse Wahrnehmung haben und diese Wahrnehmung halt eben altersspezifisch ist und sich erst ab einer gewissen Reife sowieso erst ändern kann. Carl Rogers zum Beispiel hat das, oh Mann, bitte schlag mich später nicht, wenn ich das jetzt falsch sage, aber der geht von Akkumulation, heißt es, glaube ich. Also, du hast ein gewisses Weltbild und es kommen Informationen, die dieser Weltsicht halt eben widersprechen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, jetzt damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ich deute die Sachen so um, dass sie in mein Weltbild integriert werden können. Kinder machen das zum Beispiel, wenn sie sagen, es regnet, weil Wolken weinen. Oder so. Die kennen halt die Idee von Weinen und dass dann Flüssigkeit kommt und dann...
Frau Hunger.
Was?
Anti-Hunger.
Ja, von der habe ich das auch. Die ist, ach, die mag ich das so gerne. Ja, genau, Antje Hunger, von der habe ich das. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Ich passe das meinem Weltbild an. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ich blende das aus meinem Weltbild aus. Und es gibt...
Weiß das nicht noch gut.
Krass. Ja, das hat mich sehr berührt. Ich fand das alles ganz toll. Oder ich habe halt eben die Möglichkeit, mein Weltbild zu erweitern. So. Und dazu muss ich dann halt eben... Genau, Grenzen sprengen und halt eben mich damit auseinandersetzen und das reinbringen.
Das kann erste es nicht auch sein, dass es, also erweitern, irgendwann passt, aber kann man das nicht mehr erweitern? So kann es dann auch sein, dass dann irgendwie ein Weltbild so Risse bekommt, dass man dann sagen muss, okay, jetzt muss ich grundsätzlich was anders
sortieren. Also erweitern ist tatsächlich auch verändern. Mhm. Also ne, das mit erweitern ist jetzt nicht gemeint, dass man irgendwie... einen Ring hat und der ist aus Gummi und geht immer weiter, sondern tatsächlich das Weltbild ist flexibel und es wird ein neuer Stein dazugekommen und verändert das ganze System. Mhm. So, ne? Also es ist halt eben, genau, es geht da auch Veränderungen. Aber der erste Schritt, den man halt immer braucht, ist halt eben ein Input, der halt eben mit dem Bekannten irgendwie nicht zusammen so passt. Und halt eben dann, dass das... das Empfinden, damit umzugehen. So, ne? Ich meine, man kann relativ lange Dinge auch in sein Leben so integrieren. Also es gibt auch Beispiele, wo man Dinge immer so gedacht hat, weil man die so in sein Weltbild integriert hat. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob irgendein cooles Beispiel einfällt, wo man auch relativ spät als Erwachsene vielleicht erst dann irgendwie so den Input kennt. So, oh, ups, ja, ist ja wie ganz anders. Aber da fällt mir gerade keins ein, bin ich nicht drauf vorbereitet. Aber ja, also es ist tatsächlich möglich, Dinge so umzudeuten, dass sie in das Weltbild trotzdem reinpassen.
Ja, weil deine Wahrnehmung sich ja auch, auch dadurch ja geprägt ist. Ne?
Genau.
Dass du Dinge eben ausblendest oder einfach so wahrnimmst, wie du strukturiert bist.
Genau.
Das ist
aber
ja alles subjektiv.
Aber meistens ist es durch eine erhöhte Komplexität, dass es halt eben dann diese irgendwann halt eben rüttelt. Stört. Und man irgendwann merkt halt eben, dass, wie ich das umgedeutet habe, passt es halt nicht mehr rein. Und dann muss man halt eben das... sich selber, also so wie Rogers das sagt, Selbstaktualisierung, sich halt eben selber weiterbringen. Wobei Selbstaktualisierung auch nochmal in einen anderen Bereich fällt.
Sagen diese Dudes dann jetzt etwas darüber, also die Leute, die jetzt ausblenden und die Leute, die ihr Weltbild verändern. Warum machen die einen oder die sag ich mal, das die Daten sozusagen uminterpretieren oder die es passend machen? So, wie ich das jetzt verstanden habe. Also, warum machen die einen Leute Möglichkeit A und andere Leute Möglichkeit C?
Also, das eine, also kommt drauf an, welchen Ansatz du jetzt irgendwie nimmst. Das eine ist tatsächlich, dass manche Sachen einfach eine gewisse Reife voraussetzt, dass du gewisse Dinge machen, verstehen kannst oder gewisse Prozesse einfach machen kannst. Ne? Das ist einfach Piaget, der sagt halt eben, in gewissen Alterstufen kannst du halt gewisse Prozesse mit dem Gehirn fassen und deswegen weiter irgendwie gehen. Ne? Also ein Beispiel, was er zum Beispiel gemacht hat, der hat einen Tisch voll Holzperlen und die Holzperlen haben zwei Farben. Und dann sagst du einem dreijährigen Kind, sortiert es mal nach der Farbe und dann nach der Farbe. Ne? Die Perlen sind blau und rot. Und dann sortieren die nach blau und rot. Und dann sagt er, jetzt sortiere die mal nach blau und nach Holzperlen. Mhm. Aber es sind alles Holzperlen. Dreijährige Kinder würden das einfach dann wieder nach Blau und Rot teilen. Mhm. So, weil sie diesen weiteren Schritt halt eben nicht machen können. Mhm. Ab einer gewissen Reife können sie aber dieses Dilemma, diesen Konflikt halt eben verstehen und entweder reagieren sie dann darauf mit irgendwie Wutausbruch oder halt eben mit Hilfe suchen, aber reagieren halt eben anders auf dieses Dilemma.
Merken, dass das passt.
Genau, ja.
Okay. Das ist eben komplexer.
Also, dass mit der Frage etwas nicht stimmt.
Genau, und das hat halt was mit einer gewissen Reife zu tun.
Ja, genau, oder also auch einfach zu erkennen, dass eine Sache, jetzt in dem Sinne zwei Zuschreibungen auf eine Sache,
genau,
ne? Also, dass es mehrdeutig sein kann.
Aber hat in
dass
dem Fall ja auch was
nicht
mit...
nicht nur eine Bedeutung haben kann, es ist nicht nur
blau, sondern auch aus Holz.
Auch aus Holz, genau.
Aber es ist auch eine Möglichkeit, schon Autoritäten zu hinterfragen. Ja, also man muss ja auch den Fragesteller hinterfragen. Ne?
Ja, genau.
Genau, aber das ist ja auch ganz spannend. Ganz viele, die gerade mit Frustration oder Wut reagieren, projizieren das ja wieder auf sich. Ne? Also das, ja. Die erste Reaktion ist ja ganz, irgendwas ist mit mir falsch. Ich mache das schlecht, ich mache hier einen Fehler, ich krieg's nicht hin.
Ja.
Und der nächste Schritt ist dann wieder, Moment mal, ich bin nicht das Problem. So, das System, die Frage ist das Problem, was hier an mich gestellt wird, das ist irgendwie.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, was da passiert, weil ich glaube, ganz viele, die Störungen merken, projizieren das erstmal auf sich, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Genau. Und das ist ja auch witzigerweise, aber das ist ja auch etwas, was ganz viel in sozialen Systemen passiert, in dem man ist, ne, in dem man groß wird. Wenn du in einem gewissen sozialen oder einem gewissen Glaubenssystem groß wirst und da so eine Ambivalenz spürst, ist man ja meistens so, weil alle anderen um sich rum irgendwie zufrieden sind, dass man denkt, okay, wo bin ich halt eben falsch? Ne? Das ist ja ein ähnlicher Mechanismus, der quasi da passiert. Ne?
Okay, also man hat verschiedene Möglichkeiten. Ich selber knabber da so ein bisschen da dran. Und zwar auch ein bisschen weil das was mit der Schuldfrage zu tun hat. Diejenigen, die sich im Glauben in andere Richtungen entwickeln oder die eben Glauben dekonstruieren, die Biege machen.
Hashtag der Woche.
Die haben hin und wieder ja dann damit zu kämpfen, dass sie sich selber, quasi in sich selber bestimmte Dinge ausfechten müssen. Ja, bin ich falsch? Bin ich jetzt vom Glauben abgefallen? Die vielleicht hat man Angst, dass Gott jetzt, wenn man bestimmte Dinge hinterfragt, sauer auf einen ist. Vielleicht aber auch eben im sozialen Umfeld, Familienangehörige, Freunde und so weiter. Und das ist ja dann auch erstmal ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Da kriegt man das hin, diese Entwicklung nicht negativ auf sich selbst zu projizieren, sondern hinzukriegen, dass man sagt, okay, ich muss eben den Fragesteller, in dem Fall jetzt bei Piaget, hinterfragen. Also ich muss die Autorität hinterfragen. Ich muss vielleicht hinkriegen, ich würde jetzt mal sagen, den Big Other
und zu hinterfragen. Ja, da brauchst du ja auch ein Selbstbewusstsein für.
Ja.
Also zu sagen, nicht ich bin falsch im System, sondern das System muss auch so stimmen, dass ich Platz habe. Das braucht ja eine Menge an Selbstbewusstsein. Und das ist, jetzt ist mir nicht eingefallen, das war Lerntheorien bei Antje Hunger. Und hier, was du gerade erzählt hast, also das, ich hatte das auch, nur ich habe es leider vergessen, was Safira so schön hier erzählt hat. Genau, aber jetzt ist es mir wieder gekommen und Lerntheorien ist ja dann auch wieder mit, ich habe es vergessen, nicht Bestätigung, wie man Bestärkung, ne, des Verhaltens und so weiter. Ja. Also ne, wie wird auch reagiert auf Verhalten und Verhaltensänderungen? Und was du auch gesagt hast, wenn das Umfeld halt so ist, dass es das bestraft sogar oder dass es dir immer signalisiert, es ist nicht gewünscht, dann ist es auch nochmal viel härter. Dann brauchst du ja nochmal mehr Selbstbewusstsein, da weiterzugehen. Also es wird wirklich schwierig.
Ja.
So, ne, aus der lerntheoretischen Perspektive gesehen.
Ja, klar, also lernperspektivisch kann man da sehr viel anbringen. Ne? Einfach, einfach, dass ein gewisses Hinterfragen irgendwie auch nicht angelernt ist, weil wenn du da ein gewisses Hinterfragen anstellst, kriegst du ja
genau, und der Fragen an sich ist ja, ne, also die Gedanken an sich oder das, was da sich bewegt an sich, ist ja schon falsch.
Genau.
Oder ist ja schon nicht gewollt.
Ja.
Wird eigentlich.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Okay. Und trotzdem glaube ich halt eben, dass es verschiedene Situationen gibt, wo halt dieser Input irgendwie kommt. Wofür ich mir, ja, die Schuld geben ist zu viel, aber worunter ich sehr lange gelitten habe, ist tatsächlich, dass ich extrem gut da drin war, Dinge halt eben meinem Weltbild, also mein Weltbild zu schützen. So, ne? Und dass es bei mir sehr lange gedauert hat und dass ich nicht so easygoing da unterwegs war und gesagt habe, ja, nee, finde ich nicht cool. Ich glaube, dass ich heute viel besser da drin bin. So, aber das war etwas, was mich zum Beispiel einen langen Weg gekostet hat und dass ich sehr viele Doktrinen und so von früher einfach extrem internalisiert habe. Also extrem so. Das von, also schon auch also, krass.
Das ist deins war, was du gesagt hast.
Total. Also das Ding ist, ich habe innerlich mit ganz vielen Dingen gestruggelt, auch innerhalb des Systems. Also ich habe eine gewisse coole Stellung immer gehabt, auch bei den Brüdern, weil ich immer so viel gefragt habe und immer viel wusste und total interessiert war. Das hat mich auch viel gerettet. Aber nach außen hin oder so habe ich halt eben auch alles irgendwie verteidigt und mitgemacht und so, ne? Also anderen Klassenkameraden gegenüber oder so, ne? Da war ich halt eben schon, jeder, der nicht in dem System war oder so, war ich irgendwie auch so sehr verhalten gegen den Input, der von da kam, ne?
Gut, das ist, glaube ich, aber auch so, dass man, dass der Input ja ganz oft da ist. Also ich meine, das ist ein großer Unterschied zwischen heute und, sag ich mal, der Welt vor 20 Jahren.
Danke, Internet.
Ja, das ist es einfach. Internet hat das verändert. Ja, ich weiß damals, wenn ich theologisch was wissen wollte, dann bin ich in die Bücherhandlung gegangen nebenan. Das war für mich die einzige Möglichkeit. Da gab es eben kein Amazon, da gab es keine, keine Podcasts, da gab es keine Zeitschriften, kein gar nichts. Das war mein Orbit. So, und das hat
sich und wie vielfältig war die Bücher der Buchhandlung, ne? Also da war auch ganz klar von der Denkweite her war das auch sehr eingeschränkt. Genau. Ne? Also da gab es halt ganz klar Sachen zu einer Richtung, so, ne?
Genau. So, und deswegen glaube ich, also eine andere Sache, die aber mindestens die auch einen wahnsinnigen Einfluss gemacht hat. Ich glaube, eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, dass ich damals Englisch-Leistungskurs gewählt habe, weil das mein Englisch zumindest, was das Hörverstehen so weit nach vorne gebracht hat, dass ich im Prinzip jetzt in der englischsprachigen Welt ganz, ganz viel auch an Theologie, Philosophie und so alles mitnehmen kann. Aber das heißt, es gibt schon Möglichkeiten oder es gibt heute viel, viel bessere Möglichkeiten, dann an Informationen dran zu kommen. Und trotzdem glaube ich, dass es für mich damals schon immer bestimmte Situationen gegeben hat, sei es jetzt Erfahrungen, Lebensereignisse, die in mir Denkprozesse angestoßen haben, oder eben auch, ich weiß es nicht, also eine gewisse Grundhaltung. Ich glaube, die habe ich mir eben nicht ausgesucht. Ja, ich sage heute immer, versuch mal zu glauben, dass es fliegende Elefanten gibt. Das kannst du dir ja nicht einreden. So, das ist eine Sache, du kannst also dich nicht entscheiden, dass du eine bestimmte Sache glauben möchtest. Und ich glaube auch nicht, dass du dich für Zweifel entscheiden kannst. Also wie soll denn das gehen? Na, wie sollst du dich denn dafür entscheiden, so ich möchte das und das jetzt grundtief anzweifeln? Weiß ich nicht, ob das geht. Also kann ich mir nicht
vorstellen. Krass, da fällt mir ein, ich bin so ein, ist vielleicht gemein, Egoist oder Egozentrikerin zu sagen, aber mein einziges Problem war eigentlich immer, dass ich eine Frau war und alles kacke fand, was damals mit Frau zu tun hat. Ich glaube, auf alles andere bin ich viel besser klargekommen als auf diese Geschichte. Ich glaube, das war immer das, womit ich am allermeisten ohne Ende gekämpft habe. Ich glaube, wenn ich ein Mann gewesen wäre, ich wäre echt ziemlich cool in der Brüderwelt klargekommen.
Ja, wobei ich muss sagen, für mich hat das damals an zwei, drei Stellen nicht funktioniert. Die eine Stelle war, dass eben immer gesagt wurde, pass auf, wir haben die Bibel, wir haben den Glauben und deswegen haben wir Freude in Fülle. So, das war aber keine Begeisterung, das war einfach, sag ich mal, alles, was mit Gemeinde zu tun hatte, war einfach staubtrocken und war eben leblos. Ansonsten konnte man mit den Menschen schon, glaube ich, ganz gut Spaß haben, aber das Glaubensleben an sich war einfach sehr, sehr fad. So, das ist die erste Sache. Dann die zweite Sache, die nicht funktioniert hat, war Gebet. Hat einfach nicht funktioniert. Ist so. Und ich habe verdammt viel gebetet. Aber es hat nicht funktioniert. Und die dritte Sache war so eine Geschichte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte oder an manchen Stellen gemerkt habe, dass das Glaube schon seltsam macht. Also, die Leute, die Art von Glauben, die ich damals kennengelernt habe, die das bis zum Extrem durchgezogen haben, dass das schon Leute waren, auf einer bestimmten Stelle wurde es dann irgendwie seltsam. Ja, also, was
also dann, ich wäre als Dude mega gut da klargekommen.
Das ist so geil, wenn man euer Enneagramm kennt, das passt total gut. Ne? Überleg mal eine 8. als Mann.
Ja, Alter, ich wäre so geiler klargekommen. Ich wäre der neue Stone Master gewesen. Bada bam, ich hätte den Laden sowas von übernommen. Das hätte so top zu mir gepasst. So, ne? Also dieses, meines Ganzen gut vor Leuten reden können, Leute irgendwie so mitnehmen können, gleichzeitig aber auch ernsthaft und schlau zu sein und so. Alter, ich hätte so den Laden heißt übernehmen aber können, aber auch,
ey. Das Frausein hat dich befreit.
Feminism! Damn it, ey, ich wäre so ein erfolgreicher Mensch in der Bruderwelt. Warum habe ich keinen Penis?
Aber ganz kurz jetzt nochmal zu der weiblichen Geschichte. Das ist irgendwie ja auch, das ist jetzt so doppelseitig irgendwie, weil einerseits hast du ja drunter gelitten, andererseits ist es ja auch cool, dass das der Störfaktor ist, wo ganz klar wird, dass das System problematisch ist, ne? Dass das System nicht stimmt. Also das ist irgendwie cool, weil es dir halt die Chance gegeben hat, da rauszukommen. Also als
Außenstehende jetzt aber traurig. Eigentlich wäre ich viel lieber ein cooler Dude da drin.
Ja.
Alter, verdammt.
Okay, das geht jetzt in eine falsche Richtung.
Jetzt mal ganz ehrlich, was hätte ich als Dude da alles machen können? Ich hätte die coolen Freizeiten machen können, ich hätte jeden Sonntag, wenn ich Bock gehabt hätte, predigen können, ich hätte alles machen können. Alter, ich hätte auf Konferenzen da Rock'n'Roll machen können. Boah, damn it.
Du bist gerade zu nüchtern.
Alles nur, weil du keinen Penis hast.
Ah, ja, ist es nicht traurig? Penis. das ist jetzt voll der Schlag ins Gesicht. Aber ich meine, das Traurige an der Geschichte ist, ich glaube tatsächlich, wenn ich ein Mann gewesen wäre, ich hätte echt gut in dieses System auch irgendwie reingepasst. So. Weil die Probleme, die du hast, die hatte
das
ich nicht.
Sind sowas Probleme. Kann ich,
also sowas kann ich ganz gut ignorieren. Aber vor allen Dingen, man hätte auch gut mein Ego geschaukelt, weil ich halt eben echt viel machen können. Boah, das wäre... Alter. Was für eine schlimme Erkenntnis, ey. Ich wäre nie rausgekommen, wenn ich ein Dude gewesen wäre.
Ja.
Aber ich hätte auch ein witziges Leben haben können. Also ein bisschen arschiges, aber irgendwie auch.
Wow.
Auf der Karrierewelle der christlichen Welt hätte ich schweben können.
Ich bin kurz vor Sprachlosigkeit.
Ja, das ist, weil ich eine 8 bin. Ich hätte das hätte, ja, schade.
Und ich frage mich halt, was passiert jetzt, nehmen wir einfach mal das Beispiel, ne? Du bist eine Frau und du machst es so, wie du gesagt hast, es waren irgendwie so total deine Überzeugungen, so, ne? Aber du machst was, aber bei dir war da ja der Störfaktor, es passt nicht und als Frau komme ich irgendwie nicht weiter oder so. Und, aber angenommen, du hast das nicht, du erkennst das nicht und internalisierst also quasi ein System, das dich unterdrückt und machst das aber vollkommen zu deinem und stehst total dahinter. Ich stelle mir vor, wie krass das sein muss. Also das würde mich auch psychologisch mal voll interessieren,
aber das,
wie das funktioniert.
Aber das war ja genau mein Zwiespalt. Also ich habe immer geschwankt zwischen einerseits das Ganze extremer machen und andererseits es aber irgendwie nicht klarkommen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel so ein gutes Beispiel, was man nehmen könnte, waren Kopftücher tragen. So, ne? Ich habe immer damit gestruggelt, wann und wie muss ich Kopftücher tragen oder Röcke oder so, ne? Weil das irgendwie so unklar war und ich einerseits halt eben dachte, je treuer und je richtiger ich Dinge mache, desto mehr wird das auch bei mir bewirken und deswegen bin ich mal voll ins Extrem gegangen, so, ne? Und habe dann zu allen komischen Gelegenheiten irgendwie ein Kopftuch getragen oder so und dann wiederum habe ich gemerkt, ja, eigentlich war ich eine coole Lady und hatte ganz oft Tüte auf, aber ja. Genau, und dann wiederum habe ich gemerkt, dass es mir im Leben aber so unwohl irgendwie ist und dass meine Extremheit überhaupt gar nicht Dinge besser macht, dass ich dann halt eben wieder gekämpft habe und gesucht habe, wie man Dinge doch mal anders machen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich ständig in diesem Zwiespalt stand, ständig auf ganz vielen, vielen Ebenen einfach, zu ganz vielen Fragestellungen irgendwie so.
Mhm.
Also, ja.
Ja.
Hätte ich alles nicht gehabt, wenn ich ein Dude gewesen wäre.
Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass
Hattest
es ja andere
das?
Leute gibt, die dann die andere Störfaktoren haben. Also ich glaube, man kann sich auch seine Störfaktoren jetzt nicht aussuchen. Das ist dann eben so. Die kommen in dein Leben, du musst ja damit klarkommen. Entweder du blendest es aus, du integrierst es oder du musst dein Weltbild ändern.
Ja, oder du gibst einfach auf, ne? Das ist ja das, was ich das Gefühl habe, was ich von den meisten... Sorry, Girls, aber von den meisten Frauen da gesehen habe, die dann einfach so.
Das merke ich auch. Das kenne ich auch, dass Leute dann einfach die inhaltliche Auseinandersetzung dann, ich würde sagen, trivialisieren und es einfach nicht mehr wichtig finden. Ja, und dann sagen, ja, du lebst eben dein Leben dann einfach weiter. Und was dann in der Gemeinde passiert, das da hört man dann weg. Oder irgendwie kann das vielleicht auch trennen. Das gibt es, glaube ich, auch ganz oft, dass man sagen kann, okay, in der Gemeinde läuft das Leben so. Und im sonstigen Leben läuft das eben anders. Ja. Ne? In der Gemeinde höre ich eben, die Frau soll schweigen und sich unterordnen. Und im Berufsleben arbeitet man dann eben doch als Vorgesetzte und macht eben sein Ding.
Gut, ich glaube, sowas kommt nicht ganz so oft vor, aber ja, von der Grundidee.
Ja, wäre jetzt ein Beispiel gewesen. Ja. Gut. So, dann ist es aber manchmal so, dass... oder ich sag's mal anders. Ich für mich könnte mir eben nicht vorstellen zu sagen, ich separiere mein Leben und habe dann so verschiedene Lebensbereiche und ein Bereich ist dann eben fromm. Ich muss integriert leben. Für mich muss der Glaube muss sich an allen Tagen der Woche bewähren, muss relevant sein für mein ganzes Leben. Sonst macht es eben keinen Sinn. Also das wäre für mich keine Möglichkeit. Für mich war auch keine Möglichkeit zu sagen, ich blende das aus, weil für mich muss Glaube eben, mir fällt nur Integra ein. Also ich, ja, möchte mir selber in den Spiegel gucken können und sagen können, okay, das, was ich glaube, da stehe ich auch hinter. Und ich kann eben nicht so ein Trotzdem-Glauben machen. Ja, ich weiß alles, das sind die Punkte, die dagegen sprechen. Aber egal, ich glaube trotzdem, ja. Also ich kenne alle möglichen Gründe aus dem Biologieunterricht, warum es Evolution gegeben hat, aber ich glaube trotzdem nicht dran, weil es in der Bibel steht. Sowas funktioniert für mich eben nicht. Das muss schon nachvollziehbarer Glaube sein. So, aber eine Sache, die ich spannend finde, ist in den ganzen Gesprächen, die ich so geführt habe, ist dieser ganze Prozess, wie geht man jetzt mit diesen Störfaktoren um? Das ist für einige oder für viele, die ich mitbekommen habe, ist das ein sehr anstrengender und sehr schwieriger Prozess. Viele machen Therapie und müssen das alles aufarbeiten. Und für mich ist so ein bisschen auch die Frage, gibt es ein paar Dinge, die man vielleicht machen kann, die es einem erleichtern in diesem Prozess? Wo man sich das Weltbild anpasst.
Ja. Also, ich persönlich glaube, dass man einfach, vielleicht nicht, aber dass es um eine grundsätzliche Haltung zum Weltbild überhaupt geben sollte, die einem extrem hilft. Und das, glaube ich, ist, wenn man das als Ziel und als gut und als normal sieht, sein Weltbild zu verändern. Weil ich meine, wenn man so sich Kinderentwicklung oder so ansieht, ne, dann ist es normal, dass man sich entwickelt. Das ist gut und das ist richtig. Und kein Kind sagt, oh nein, ich habe bei der Sendung mit der Maus gesehen, das Wolken nicht weinen, sondern die freuen sich, was Neues zu lernen. Also diese Einstellung, dass jede Veränderung und jedes Erweiterung und Vergrößerung des Weltbildes, was total Gutes ist und damit jede Störung auch was Gutes ist. Also diese grundsätzliche Haltung, dass Entwicklung was Gutes ist, ist, glaube ich, schon mal ein echt wichtiger Schritt dahin. Weil immer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Weltbild schützen und ich muss es festhalten, dann werden solche Inputte halt eben unangenehm und dann hat man halt das Gefühl, was zu verlieren. Aber wenn man die Haltung hat zu sagen, ich gewinne dadurch, ich wachse, ich entfalte mich dadurch, Komplexität nimmt zu und man sieht das alles von der Grundhaltung her als was Positives, kann man, glaube ich, schon mal total entspannen.
Ja, es gibt ja, also ich würde den gleichen Punkt von der anderen Seite angehen. Ich glaube, dass es oft in einem Weltbild oder im Glaubenskonstrukt, dass es rote Linien gibt. Die roten Linien können sich manchmal verschieben, ja, aber oft wird mit roten Linien gearbeitet, wo man eben sagt, pass auf, wenn du das tust oder wenn du das glaubst, wenn du außerehelichen Sex hast oder wenn du nicht mehr an die Bibel glaubst oder wenn du nicht mehr glaubst, Eifersöhnung war zum Beispiel auch. Wenn du Eifersöhnung glaubst, dann ist das die rote Linie. Das ist ganz, ganz schlimm. Ne, dann ist alles vorbei. So, diese roten Linien können sich verschieben, aber wenn man an rote Linien glaubt, dann ist, glaube ich, diese ganze Entwicklung ist eben sehr, sehr stressbehaftet. Weil man eben immer noch im Hinterkopf hat, okay, habe ich jetzt die rote Linie überquert? Ist die rote Linie nahe gekommen? Und wenn die rote Linie überquert ist, ist es dann so, dass Gott mich straft? Ist es so, dass ich dann meine Familie verliere, dass ich aus der Gemeinde rausfliege? Und so weiter. So, und ich sag mal, wir hatten jetzt die letzten knapp 10 Jahre, hatten wir echt Glück, dass wir in der Gemeinde waren. Also der Adomir hat mir immer gesagt, pass auf, geh deinen Weg, lies, was du willst. Du kannst nichts tun, dass wir dich aus der Gemeinde rauskicken werden. So, und das hat er mir einmal gesagt, weiß ich noch genau, wo das war. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil da, seitdem gibt es keine roten Linien. Oder spätestens seitdem gibt es für mich keine roten Linien mehr. Und ich glaube, dass wenn man wenn man eine Glaubensreise ohne rote Linien gehen kann, dass das einfacher ist. Manche roten Linien werden einem vorgesetzt. Hm. Ja, also das hatten wir auch. Ne? Als wir gesagt haben, wir trauen Homosexuelle, dass dann Leute uns eine rote Linie gesetzt haben und einen Kontakt abgebrochen haben, wie auch immer. Auch im familiären Bereich war das schwierig. So, aber wenn man für sich selber schon mal das sagt, okay, rote Linien, das ist eine Denkart, die eben schwierig ist. Sondern stattdessen eben sagt, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ich Richtiges glaube und dass ich Falsches glaube. Und entweder Gott kommt damit zurecht und seine Gnade und sein Verständnis ist dafür größer als meine Fähigkeit und meine Pflicht, richtig liegen zu müssen oder zu können. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass man, wenn man die Bibel mal nach dem Prinzip liest, dass man ständig sieht, dass Gott rote Linien überschreitet. Ohne Ende. Und zwar von Anfang bis Ende. Menschen haben immer irgendwelche Denkkonstrukte gehabt, irgendwelche roten Linien, und Gott kommt und läuft, latscht da einfach drüber. Mhm. Jedes Mal. Ne? Also diese Idee von, nehmen wir mal, was ich zum Beispiel mag, das mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein Überschreiten einer roten Linie. Ich meine, wir hatten früher, da gab es Blutfäden, da konnte man töten, soweit man wollte. Und Gott sagt, ne, cut hier. Das ist jetzt die rote Linie. Und später überschreitet er seine eigene rote Linie wieder und sagt so, nein, ich will nicht, dass ihr Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich will, dass ihr eure Feinde liebt. Und so weiter und so fort. Und im Zeitalter der
ersten... Hier die Geschichte mit dem Tuch, was zum Himmel kommt. Das finde ich genau. Eigentlich die krasseste Geschichte.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ne, wo halt eben auch Zeit der ersten Christen halt ständig rote Linien überschritten werden. Ne? Ich wollte nur ein bisschen größeren Rahmen schaffen. Mhm. Aber klar, das ist die krasseste Geschichte. Ne? Petrus bekommt den ganz klaren Auftrag, unreines Essen zu essen und später dadurch den ganz klaren Auftrag, zu Heiden zu gehen. Eine riesenrote Linie. Ne? Jesus, wie oft hat er irgendwelche rote Linien übertreten, indem er halt eben Aussätzige anfasst und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist sich irgendwie darauf einzulassen, dass das irgendwie eine Glaubensreise irgendwie beinhaltet. Ne? Also, dass Gott derjenige ist, der halt eben immer wieder Grenzen erweitert, der immer wieder weitergeht und immer wieder uns auch zu Neuem herausfordern will. Und das ist ja auch Prozesstheologie, damit ich es auch mal als Erste reingebracht habe. Bada, 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 bam. Ne, diese Idee, dass Gott halt eben uns auch lockt, über diese Linien zu gehen. Ne, und dass Gott das in der Menschheitsgeschichte einfach immer getan hat. Aber dass er uns halt eben nicht drüber zerrt oder drüber schmeißt oder so, sondern dass er uns halt eben lockt. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Idee, weil es ist auch okay, wenn man sich erstmal unwohl fühlt, wenn Grenzen erweitert werden, wenn man sich erstmal unwohl fühlt, wenn man halt neue Dinge irgendwie integrieren muss oder sein Weltbild verändern muss. Das ist natürlich auch ein anstrengender Prozess und unser Leben ist ja oft auch voll genug. Aber ich finde das halt eben schön, dass wir immer wieder gelockt und herausgefordert werden, das zu tun, dass wir das in dem Tempo machen können, das wir selber irgendwie brauchen. Aber dass ich glaube, dass es ganz gesund ist, wenn man sich diese Einstellung einfach gibt, zu sagen, das gehört zum Leben dazu und die Veränderung kommt von Gott und das ist cool so.
Ich glaube aber, dass sich das für Menschen ganz unterschiedlich anfühlen kann. Also ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört, wo Kristen Bell ihren Mann Rob Bell interviewt hat. Und das, was sie gemacht haben, ist, dass sie so diese Zeit Revue passieren lassen haben, wo sie beide diese Dekonstruktionsphase für sich erlebt haben. Das war sehr unterschiedlich. Die Kristen als Pastorenfrau eines super erfolgreichen, weltbekannten Pastors hatte auf einmal Probleme, in die Kirche zu gehen. Und konnte mit der Bibel nichts mehr anfangen, konnte nicht mehr glauben. In vielerlei Hinsicht. Und das war für sie ein unglaublicher Stress, was sie gesagt hatte. Der Rob wiederum hat gesagt, für ihn war das eine leichte Sache. Also
für ihn, der eine 7 ist.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat... Das mag sein, aber ich kann mich da sehr gut mit identifizieren, weil ich selber, für mich war das auch... ich hatte einmal eine Phase, wo ich in den Sommerferien irgendwie ganz viele Pete Rollins Bücher gelesen habe und danach mir so gedacht habe, also eigentlich glaube ich jetzt auch nicht mehr an Gott. Aber das war jetzt nicht so, dass ich so dachte, boah, Katastrophe und was weiß ich, ganz, ganz schlimm, sondern für mich haben sich da einfach ganz viele Dinge dann zerlegt und ich war da unglaublich tiefenentspannt. Und Robert hatte eine Sache gesagt, er hat gesagt, für ihn war dieser ganze Weg, war deswegen nicht so von einer Schwere begleitet, sondern war für ihn sehr, sehr begeisternd, weil er sagte, natürlich kann man das auch verstehen als einen Verlust. Ne? Du verlierst ein Stück Glaube, der dir wertvoll war. Aber für ihn war das so, dass er im gleichen Atemzug ganz, ganz viel Neues dazugekommen hat. Und so bin ich eben auch gestrickt. Ja, wenn ich Pete Rollins Bücher gelesen habe, dann habe ich auch gleichzeitig wieder 4-5 neue Parabeln kennengelernt, die ich unglaublich inspirierend fand. Und
er hat Trip Fuller kennengelernt, der glaubt wieder an Gott, alles ist wieder im Lot. Huhu.
Was, echt jetzt? Nein.
Ich? Du glaubst nicht an Gott?
Was? Ach so, nein, ich dachte jetzt Pete Rollins.
Das hätte mich jetzt gewundert. Nein, ich dachte, ich hätte dich gerade auf die Pyro-Linie gezogen, aber gut.
Nein. Schade. aber was ich sagen will, ist, dass... ich glaube, das wiederum ist wahrscheinlich auch so eine Typsache, weil ich das eben auch ganz oft erlebe. Einige Leute, die erleben diesen Dekonstruktionsprozess als was ganz, ganz Schweres.
Aber ganz kurz, hattest du niemals einen Punkt, wo es irgendwie gebrochen ist und du denkst, boah, krass.
Also ich habe zum Beispiel einmal eben ein Buch gelesen, da ging es um Gewalt im Alten Testament und um eben dieses Gottesbild eines Wüterichs, der die ganze Welt im Prinzip abschlachten will und dann Sinnflut schickt und so weiter. So, und das in diesem Buch wurde das aber so cool dargestellt, wo eben gesagt wird, okay, das ist ein altes Gottesbild. Und dieses Gottesbild ist in der Bibel weiterentwickelt worden. Und dann hat er eben aufgezeigt, wie schon in der Sintflutgeschichte an sich dieses Gottesbild überwunden wird, indem nämlich Gott am Ende dann in dieser Geschichte sagt, das werde ich nie wieder machen. Ja, die Menschen haben sich in der Geschichte nicht geändert, sondern Gott hat sich geändert. Und solche Gedanken, die finde ich sowas von interessant und anregend, dass für mich das überhaupt gar kein Problem war, dass da jetzt also die innere Einheit der Schrift flöten gegangen ist, dass die Verbalinspiration flöten gegangen ist und so weiter.
Ja, das kann ich verstehen, aber hattest du niemals, also gab es für dich nicht einen Punkt, wo du etwas überschritten hast, was irgendwie krass war und danach war es leicht? Also bei mir war das nämlich so. Ich hatte tatsächlich einen Punkt, den musste ich verlieren. Und das war irgendwie, hat mich echt ganz schön aus dem Wind gehauen. Und danach war es easy peasy. Und danach habe ich es voll genossen. Und danach fand ich alles nur noch spannend und cool. Aber den musste ich erstmal verarbeiten, betrauern. Und
ich glaube, bei dir war es Hölle.
Nee. Ach, Hölle, so ein Scheiß braucht kein Mensch. Nein, es war tatsächlich viel später. Es war tatsächlich, dass du mal so ganz im Nebensatz irgendwie rausgehauen hast. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber du hast irgendwie gesagt, dass Ünsan nicht glaubt, dass es Jesus gab oder irgendwie sowas oder Jesus Gott. Also auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Also es war bei mir auf jeden Fall die Jesus-Sache. Und zwar als ich irgendwann Gottes oder irgendwie sowas.
Okay, das kann sein, aber
genau. Also für mich war das einfach diese Erkenntnis so, der Jesus der Bibel und der historische Jesus sind zwei verschiedene Dudes. Also das ist mir fast ein bisschen peinlich, dass das spät erst irgendwie bei mir reinkam, aber irgendwie kam das dann irgendwie mal so in mein Gehirn geschossen und dann hatte ich irgendwie Zweifel daran, dass Jesus Gott ist. Haben wir ja mal zum Glück drüber geredet, habe ich wie auch immer. Auf jeden Fall, das war für mich echt voll der Knackpunkt.
Was war denn der Hashtag der Woche?
Ich finde das so sympathisch, dass das der schwere Punkt
war. Dankeschön.
Das
freut mich. Ja, alles ist irgendwie Schuld. Wer Jesus? Nein, aber für mich war nämlich das Ding ist, ich hatte immer total Probleme mit Gott. Irgendwie, aber ich fand Jesus immer einen coolen Dude und dann habe ich über Jesus immer den Zugang zu Gott bekommen. Und dann war irgendwie Jesus, also ich habe auch immer zu Jesus gebetet und so und dann war Jesus irgendwann weg. Und das war für mich irgendwie voll das krasse Ding, weil ich dann irgendwie auch mit Gott umgehen musste, weil Gott war ja immer Vater und Vater finde ich irgendwie auch immer komisch und wie auch immer. Das hat mich ein bisschen was gekostet, da habe ich ein bisschen was gestruggelt und das war schon eine ziemliche Krise und das war alles nicht so einfach. Aber als ich da irgendwie mal drüber weg war, zu sagen, das loszulassen und auch zu sagen, scheißegal, ob der historische Jesus und der Bibel Jesus, ob die gleich sind oder nicht, sondern es geht doch irgendwie um was viel Größeres. Und das ist halt eben das, wofür Jesus steht, das, wofür Gott sich einsetzt und das, was er mit dieser Welt und mit uns und allen machen will. Und danach war ich cool. Und danach war alles für mich einfach total befreit. Ich konnte mit ganz vielen Irritation in meinem Weltbild auf einmal total viel umgehen, weil ich sie halt eben wirklich umarmen konnte. Das heißt, ich habe ganz viele Erlebnisse zum Beispiel auf der Arbeit gehabt oder begegnen mit Menschen oder so, die für mich so spirituell intensiv waren. Also das hatte ich vorher auch schon, aber dann nochmal viel offener, wo ich einfach Gott erkennen konnte und wo ich wirklich tiefe göttliche Wahrheiten nicht aus der Bibel oder irgendwelche Theorie, sondern aus dem Leben und von Menschen irgendwie lernen konnte und das so umarmen konnte irgendwie. Und das hat so viel bei mir irgendwie geöffnet, dass ich irgendwie auch dann lange diesen Konflikt hatte, weil Jason und ich sind ja extrem unterschiedlich. Jason lernt immer irgendwas in der Theorie und kann das dann irgendwie emotional irgendwann mal umsetzen oder wie auch immer. Und bei mir ist es, ich mache...
Er hat keine Emotionen, man
weiß es nicht so genau. Ist ja auch egal, aber so, er macht es halt sehr über den Theorieweg und ich mache das halt sehr über den Erlebenweg und ich brauche das auch. Und dann einfach dieses Wissen zu haben, dass es auch okay ist, dass Gott auch so wirkt und dass ich nicht alles in der Bibel finden muss. Das reicht, wenn Jason das irgendwann findet. Ah. Nein.
Geil.
Naja, so habe ich auf jeden Fall dann die Biegel gemacht und ja, aber ich kann mich genau erinnern, dass das für mich ein sehr krasser Punkt war, aber als ich es dann losgelassen habe, das wirklich so geflossen ist und jetzt genieße ich das und jetzt kann ich auch ein bisschen Pyro unterwegs sein und sagen, who cares?
Das ist eigentlich so ein bisschen, also oder ist das jetzt falsch, geht das nicht so ein bisschen in Richtung radikale Theologie, weil es Jesus ist? Du hast quasi Jesus.
Ja, ich bin ja auch.
Und ja. Dadurch kommt es so, okay, ich will nicht so viel sprechen.
Ja, bei mir ist es ganz viel. Also das Ding ist, ich struggle ja immer auch noch total sehr zwischen Pyro und Prozess, weil das Ding ist, Prozesstheologie finde ich von der ganzen Idee her total spannend, aber ich bin auch so ein bisschen unterwegs so, also selbst wenn es Gott nicht gibt, finde ich das auch immer noch spannend. So, ne, also deswegen, ich habe immer beides so. Ich erzähle gerne Pyro, aber man muss erzähle gerne Prozess und finde das total toll, über Prozesstheologie und die Idee von Gott und so zu reden. Und in meinen Momenten, wo ich an Gott glaube, ne, würde ich sagen, wenn Gott dann so. Aber ich bin halt ganz oft auch Pyro, dass ich sage, ey, keine Ahnung, aber es ist trotzdem cool, auch wenn es Gott vielleicht gar nicht gibt.
Ja. Was mir aufgefallen ist, und da habe ich noch keine Antwort drauf. Ich habe jetzt Leute kennengelernt, deren innere Glaubensstruktur, sag ich mal, ist so aufgebaut, dass sie sagen, wenn ich durch Dekonstruktion an den Punkt kommen würde, wo wir beide jetzt sind, ne, also ob's Gott jetzt dann gibt oder nicht, finde ich trotzdem gut. Dass die sagen würden, wenn Dogma und Glaubenssatz A, B, C, D, E nicht richtig sind, dann macht für mich der ganze Glaube keinen Sinn mehr, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf.
Ja, weißt du was? Das Ding ist, das sind Menschen, die irgendwie mehr Hobbys und Alternativen haben als wir. Weißt du, in dem Konstrukt sind wir tatsächlich die Arschlöcher. Weil wir einfach zu blöd sind, uns einen Glauben ohne vorzustellen, also ein Leben ohne vorzustellen.
Ja.
So sad. Okay.
Geil.
Ja. Das meinte ich ja auch, als wir mit dem Manuel geredet haben, ne? Wo ich meinte so, ja, so voll in unserer Geschichte und ich mag das ja, was wir hier so, ne? Und er so, ja, da könnte ich mir aber viel bessere vorstellen. Und ich dachte so, was?
Was für Geschichten findet er besser?
Nein, wie hat er das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war.
Was ist nochmal das Wort für Geschichten?
Narrative.
Genau, wir haben über Narrative geredet und ich so, es ist mir eigentlich egal, ob die Narrative wahr ist oder nicht. Ich finde den Wert der Narrative so wichtig, dass mir das nicht so wichtig ist. Und so, oh krass, das finde ich gar nicht und da muss ein Wahrheitsgehalt sein und sonst könnte ich mir eine bessere Narrative vorstellen. Und ich dachte immer so, wirklich? Dammit, ich bin so unkreativ.
Das ist interessant, weil ich habe heute bei Facebook irgendwie was gelesen, bastel dir deine eigene Religion. Dann habe ich mich wirklich mal eine halbe Stunde hingesetzt und habe überlegt, okay, wenn ich mir jetzt eine eigene Religion basteln würde und ich bin nicht auf eine
Bastel gekommen. Dann würden alle Piraten heißen. Ich würde gerne das ist nämlich eine Mischung aus Saphira und Pirat, weil irgendwie Pirat und so cool ist und dann würden wir die Piraten Piraten heißen. Also das wäre schon mal das Erste.
Das wäre mal cool, mit Kindern zu machen. Hast du so ein Video so, okay, Noah, hier hast du Kleber, hier hast du Stifte und Papier. Bastel mal eine Religion. Kämmer mal einen Zug raus.
Das käme ein Zug raus, glaube ich auch.
Aber das fände ich so irgendwie gut.
Mit der heiligen Ufer, die wir verehren.
Zu der wir auch beten.
Ja, also schwierig, ne? Man ist ja da irgendwie auch sehr in seinem Ding gefangen. Aber ich merke tatsächlich, dass mein Glauben, wie ich ihn gerade lebe, mir einfach derartig viel Freiheit gibt, dass ich tatsächlich auch ganz zufrieden damit bin.
Ich finde das Krasse einerseits ist ja, dass ganz viele, die sagen, den Weg nicht gehen, eben die irgendwie dann sagen, und irgendwann verlierst du alles, ne? Also du verlierst, du dekonstruierst, bis nichts mehr ist. Und irgendwo dachte ich immer, ach so, nein, und, ne, mir geht's ja auch voll gut und so. Ich habe ja immer noch irgendwas. Aber der Witz ist ja, weil ich finde, das Einzige, was dir ja dieses rote Linienverschieben zeigt, wie du auch gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass sich was ausdehnt und irgendwie größer wird, sondern es ist immer was Neues. Und ich glaube, das Einzige, was dir dieses aus unserer Sicht Linienverschieben zeigt, ist, dass es keine Linien gibt, so wie du gesagt hast. Also, dass es keine roten Linien gibt. Und jede Verschiebung aus unserer Sicht ist dazu da, um uns so vielleicht zu verstören, dass wir sehen, hey, das ist totaler Mist.
Das Schlimme ist, ich denke tatsächlich schon die ganze Zeit über mögliche rote Linien nach. Ich habe eine aktuelle, die mich so sehr an Zweifeln bringt. Weißt du, was es ist?
Sag.
Polyamor.
Da kann man nochmal was drüber machen.
Ich weiß, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich gerade noch mit all meinem und what und I don't know.
Das Schlimme bin, ist, aber, das Schlimme ist, dass unsere Lieblingskonkurrenten von Hossa, dass die die haben einem mir bekannten polyamor lebenden Christenmenschen, haben die das Versprechen abgenommen, dass wenn er einmal einen Podcast, eine Episode dazu machen sollte, dass er es zuerst bei Hossa macht. Und was? Nicht bei uns.
Wow.
Ist es die Person, die ich denke, die es ist? Shame on you!
Shame on you!
Ich dachte, du magst uns auch lieber, vielleicht. Damn it!
Ernsthaft? Aber ich würde gerne auf Lacan einmal zu sprechen kommen, weil dieses keine roten Linien haben. Lacan, der hat ja von diesem Big Other geredet, weil ich eine ziemlich spannende Idee finde. Und der erklärt das ja so, dass er sagt, man stelle sich vor, eine Tochter hat einen Vater und der Vater sagt dir, pass auf, ich möchte unbedingt, ne, du würdest mich total stolz machen, wenn du Ärztin würdest. So, und das ist eben irgendwie so ein ganz starker Druck dann für sie und deswegen, sie will ihrem Vater gefallen, also fängt sie an, Medizin zu studieren oder zumindest darüber nachzudenken. Und dieser Druck, der auf ihr lastet, das könnte man eben als Big Other sozusagen sehen. Und jetzt ist aber die Sache, angenommen, der Vater würde sterben, dann würde eben dieser Big Other würde immer noch da sein. Ja, die würde wahrscheinlich...
Sogar noch schlimmer.
Genau, die würde nämlich wahrscheinlich trotzdem dann am Ende Medizin studieren und das machen, was ihr Vater will. Weil es eben irgendetwas in ihr drin ist, was so eine gewisse Macht über sie ausübt. Und ich glaube, dass diese roten Linien, dass die im Prinzip auch eine Form von Big Other sind. So, und Lacan würde jetzt sagen, das Ziel von Therapie, von Psychotherapie, ist eben, dass der Big Other muss sterben. So, auch ein Grund, ist vielleicht ein anderes Thema, aber da kann man theologisch auch mit der Gottes-Tod-Theologie andocken.
Ja, ist die Frage, wer Big Other ist.
Genau, weil...
Und wer Big Other wirklich ist, also was ist das und wer Gott hier in dem Spiel ist.
Ganz genau, wenn Gott nämlich derjenige ist,
der... Gott ist der Störfaktor.
Ja, aber yes. Das wäre jetzt die Pointe. Das wäre die Pointe.
Entschuldigung.
Wenn man jetzt sagen würde, was die rote Linien setzt, das muss erstmal sterben.
Ja.
Es wäre sozusagen Jesus Christus, der am Kreuz stirbt und mein Gott, warum hast du mich verlassen? So diese Erfahrung. Und wenn man dann aber sieht, okay, Gott ist eben tot in dem Sinn, dass es eben keine roten Linien mehr gibt. So, aber das ist eben nicht das Ende vom Christentum, sondern dann fängt es gerade erst an, spannend zu werden, weil dann kommt nämlich Auferstehung. Und Auferstehung bedeutet eben nicht, jetzt ist ein neuer Dude da, der rote Linien setzt, sondern jetzt ist Gott das, was befreit und was eben sozusagen im Beispiel von diesem Mädchen ihr eben die Freiheit gibt, zu sagen, okay, ich weiß, mein Vater wollte unbedingt, dass ich Medizin studiere, aber jetzt gucke ich mal, was will ich eigentlich? Was stelle ich mit meinem Leben wirklich an? Und wenn Gott das ist, was Menschen hilft, in Freiheit zu leben, ein gutes Leben zu leben, dann kann ich damit viel anfangen.
Das ist, ja.
Du.
Nein, du.
Nee.
Jetzt schon wieder weg.
Ach, Mann. Also, was ich sagen wollte, was ich halt vielleicht gerade noch einen wichtigen Punkt finde, rote Linien überschreiten oder zu sagen, es gibt keine rote Linien mehr, bedeutet vielleicht gerade noch mal so ganz allgemein, nicht, dass man nichts glaubt, nicht, dass es keine Grundsätze oder keine wichtigen Richtungen oder so mehr gibt.
Das heißt, ich finde, weil das gerade passt, ich finde eben erst dann, wenn diese Bedingungen der Linien weg sind, können wir von bedingungsloser Liebe reden oder das überhaupt begreifen. Und dann sind wir nämlich wirklich da, wo die gute Religion oder das Christentum, wie auch immer, wo es eben erst anfängt, ne? Nämlich, dass wir wirklich auf bedingungslose Liebe vertrauen und aus bedingungsloser Liebe handeln und nicht aus irgendwelchen rote Linie, Gefahren, Panik.
Genau. Ich habe versucht, das auch mal mit Rechtfertigungslehre zusammenzubringen, ne? Also Paulus spricht ja viel davon, dem Gesetz sterben. Da kann man vielleicht sagen, dass das Gesetz auch eine Metapher ist für irgendwie so ein Big Other. Und irgendwie da muss was sterben. Irgendwas muss immer sterben.
Ja. Die! Wir hätten Hashtag die!
Kill it!
Son of a bitch! Die! Sorry. Ja. Ich wollte Kraftausdrücke gerne sagen.
Damit das Explizitzeichen auch gerechtfertigt ist.
Das Ego muss sterben und so weiter.
Ja, also was ich halt noch sagen wollte, ist, dass ich glaube halt eben, dass man alles denken darf, dass man alles hinterfragen und alles untersuchen darf. Aber wenn man halt eben jetzt die völlige Freiheit hat, alles zu denken und alles in alle Richtungen zu gehen und alles zu forschen, dann kann das ja auch eine gewisse Panik irgendwie in sich loslösen und dann denkt man so, gibt es überhaupt noch irgendwas Gutes in dieser, wie auch immer. Da hätte ich persönlich zwei wichtige Sachen. Also das eine ist, ich glaube, man muss jetzt nicht krampfhaft alles irgendwie so zerstören und alles, was man irgendwie hatte, so kaputt hauen. Ich glaube aber, dass es total gut ist, wenn man sensibel auf das achtet, wo Irritationen im Leben sind. Das, glaube ich, wäre der erste richtige Schritt.
Und wir haben ja auch gesagt am Anfang, oder zumindest das glaube ich auch, dass eben die Störfaktoren, man entscheidet sich ja nicht.
Genau.
Man kann gar nicht eigentlich draufhauen, sondern es ist was, wo du merkst, es passt nicht mehr, ne?
Genau, aber man kann natürlich damit sensibler umgehen oder weniger sensibel, genau. Mhm.
Und dann wahrscheinlich ist da die eigene Handlungsspielraum, ne, zu sagen. Also ich kann wahrscheinlich entscheiden, ich blende es aus oder ich mache was dran oder ich interpretiere, also wahrscheinlich habe ich da schon nochmal Handlungsspielraum. Das
genau, und man kann sich natürlich auch Input geben, ne? Also indem man halt eben mit gewissen Leuten einfach mal redet. Oder gewisse. Das finde ich, hat Pete Rollins ja total gut gemacht. Evangelisation. Seine Evangelisationsveranstaltungen sind nicht, dass er irgendwie wohin geht und Leuten von Gott erzählt, vom Glauben erzählt, sondern dass er irgendwo hingeht und sich von deren Glauben erzählen lässt. So, ne? Und von dem, wie ihr Glaube so wirkt. Ne? Also er geht zu Juden und redet mit denen über deren Glauben und lässt sich dann halt eben auch zurückspiegeln.
Ja, und fragt die eben auch hier, liebe Moslems, jetzt haben wir uns mal unterhalten, jetzt sagt aber mal, wie wirken wir Christen eigentlich auf euch?
Genau, ja, genau. Also, ne, man kann sich tatsächlich auch konkret Input geben, so wie durch unseren wunderbaren Podcast. Genau. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, wenn man halt eben in diesem Dekonstruktionsprozess ist und irgendwie das Gefühl hat, rechts und links fällt alles weg und man hat nichts mehr, dann muss ich jetzt mal ganz kitschig sagen, dass was man hat und was man festhält und was einem irgendwie der Kompass und Richtlinie und was auch immer sein sollte, ist, glaube ich, Liebe. Ganz kitschig, weil es immer Liebe ist. Früher war die Antwort immer der Heiland, heute ist es immer die Liebe. Kennt ihr das? So früher Sonntagsschule, jede Frage mit Heiland war man immer richtig. Nein,
was,
aber
was hat einen buschigen Schwanz, klettert Bäume hoch und versteckt Nüsse?
Heiland!
Ich würde sagen, es ist ein Eichhörnchen, aber so wie ich den Namen hier kenne, ist es der Heiland.
Ja, genau. Und jetzt ist es nicht mehr der Heiland, heute ist es die Liebe. So.
Und vor allem ist es ja genau, also auch da finde ich nochmal spannend, was man eigentlich sagt. Man will an Gott festhalten und man möchte, man vertraut ja ganz auf Gott und möchte das irgendwie nicht aufgeben. Aber genau da fängt das Vertrauen ja erst an, wenn du eben dich an nichts mehr halten kannst. Da zeigt sich ja eigentlich auch wieder dein Glaube, ne? Also wenn du eigentlich nichts mehr hast, dann bist du da, wo, was ja auch in christlichen Kreisen, ne, mit leeren Händen dastehen. Dann stehst du wirklich mit leeren Händen da.
Ja.
Oder nackt oder wie auch immer. So.
Ja.
Und ich glaube wirklich, dass es dann ist, wo man wirklich auch ja, Gott begegnet.
Ja, und wenn dir irgendjemand, ganz kurz noch, wenn dir irgendjemand mit irgendeiner dummen Idee vorbeikommt, dann hat man einfach auch eine ganz einfache Möglichkeit. Ne? Also wenn jetzt jemand mit der dummen Idee vorbeikommt und sagt, Homosexuelle trauen und man erstmal denkt, ne? Und dann kann man aber ganz leicht sagen, okay, was ist Liebe für diese Menschen? Was ist freisetzend so?
Ja.
Ne? Was steht halt eben für Freiheit, für Gleichheit, für Liebe, für die ganzen Sachen, ne? Für diese zutiefst menschlichen und wichtigen Sachen. Und dann fällt eine Entscheidung, finde ich, viel leichter. Wenn ich aber immer nur danach suche, gewisse Dogmen zu erfüllen oder, keine Ahnung, diese Enge so wichtig ist, dann ist es halt schwierig.
Ja.
Also so nur als Beispiel einfach zu sagen, dass man auch keine Angst haben muss, Dinge zu hinterfragen, wenn man sagt, das ist irgendwie mein Maßstab. So.
Ja.
Ich lese ja gerade noch dieses Buch von dem Eberhard Junge, Gott als Geheimnis, oder Gott das Geheimnis der Welt. Unglaublich tiefes Buch, wo ich noch lange dran knabbern werde. Der hat zwei Gedanken reingebracht, die ich extrem interessant finde. Einmal hat er eine Definition von Glaube. Er sagt nämlich, Glaube ist Entsicherung. Und was er damit meint, ist, dass wir Menschen, wir leben in einer Welt, die wir ja im Prinzip selber hergestellt haben. Und weil wir die Welt selber hergestellt haben, haben wir auch ein Lebensgefühl, dass wir diese Welt irgendwie kontrollieren müssen. Und nur dann, wenn wir die Welt kontrollieren, dann können wir auch sicher sein. Und er sagt eben, und Glaube ist eben nicht dieses sich sicherstellen, alles kontrollieren, so bis hin, dass man vielleicht dann eben auch seine eigene Theologie, seinen eigenen Glauben kontrolliert und dann eben sagen kann, ich glaube richtig, also bin ich sicher, sondern er sagt, Glaube ist Entsicherung. Glaube ist eben nicht, ich habe die Kontrolle darüber und ich versichere mich, sondern Glaube ist Entsicherung, das heißt, ich muss mich im Glauben darauf einlassen, dass ich von Gott gehalten bin. Und das, finde ich, ist so eine tiefe Sache, unglaublich gut. Ja, ich habe, das ist für mich auch eben so die Baseline. Ich habe gar kein Problem damit, falsch zu glauben. Für mich ist Glauben eben nicht ein Sicherstellen. Weil keine Bedingung hat. Ja. Glauben heißt einfach, okay, ich lasse mich fallen, ich weiß, wenn es diesen Gott gibt, dann bin ich gehalten. Das Einzige, was ich eben machen muss, ist Relaxation.
Da sagen wir doch mal etwas, was französisch klingt.
Den anderen Punkt habe ich vergessen, aber das fand ich schon sehr, sehr cool.
Aber das finde ich halt eben auch schön und das entspannt auch total, wenn man einfach sagt so, hey, Gott, wenn Locken dein Job ist, dann lock mal.
Ja. Aber oft ist es halt leichter, sich auf die Inhalte einzulassen und mit dieser Grenzverschiebung und jetzt kommt irgendwie noch der Inhalt dazu und der Inhalt, statt zu gucken, wie ist eigentlich die Form.
Ja, ich glaube,
dass man deswegen auch irgendwie vielleicht es leichter ist, sagt Richard auch gerne, Gott anzubeten, als Jesus zu folgen, ne? Oder Jesus anzubeten, als wirklich das mitzugehen, also die Form, das Wie quasi zu machen. Mhm. Und das ist halt dekonstruieren, weitergehen und und Vertrauen.
Ja. Ja, und ich glaube halt eben, dass man manche ganz grundlegenden Sachen tatsächlich auch leider erstmal loswerden muss. Ne? Also ich glaube, das, was wirklich, wirklich, wirklich hindert, in diesen Prozess zu gehen, ist tatsächlich Hölle. Ne? Also ich glaube, dass das ein ganz krasser Dealbreaker ist. Ne? Wenn diese wahnsinnige Angst vor den ewigen Qualen, dieser Druck halt eben da ist, dann ist es halt eben auch sehr schwierig, locker damit umzugehen und zu sagen, ja, es geht gar nicht um richtig, um falsch, sondern es geht halt eben um den Weg und so. Ne? Aber wenn man irgendwie ständig davor Angst haben muss...
Genau, ich finde es halt... Es ist eigentlich... Ja. Dann ist halt Gott nicht bedingungslose Liebe. Also ich finde, da ist immer so der Punkt, wo ich... Ich meine, mittlerweile dann den Weg so weit gegangen bin, dass ich es nicht mehr ganz verstehen kann. Weil wenn du doch einen Gott proklamierst und glaubst, dass die bedingungslose Liebe ist, dann hast du wirklich Angst, wenn du ein bisschen über den Tellerrand schaust oder auch mal ein bisschen weiter gehst oder vielleicht auch viel weiter gehst oder wo auch immer hingehst, dass es sowas wie Hölle gibt oder dass Gott dich nicht mehr hält. Das finde ich schon krass.
Ja. Und vor allen Dingen auch da, ich bin heute so voll biblisch unterwegs, ich fühle mich ganz cool. Auch da finde ich, dass man biblisch einfach sehen kann, das, wogegen Gott immer ist, ist Angst. Ja. Das, wofür er steht, ist immer Angstfreiheit. Und deswegen muss ich auch gerade mal auf Saphira und Ananias eingehen. Einfach so für mein Herz, für diese Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte nicht irgendwie zeigen soll hier. Ich glaube, der Kern dieser Geschichte ist, also ne, die beiden fallen tot um, weil sie ja gelogen haben. Ne, und dann, was passiert ist, Furcht fällt über die Gemeinde. Und das zeigt mir, dass das, was da passiert ist, nicht richtig ist. Und das nicht, weil die beiden gelogen haben, sondern weil da eine Art von Justiz angewendet wird, die eigentlich nicht das ist, wofür Gott steht. Und das ist halt eben nicht, ich glaube, dass ein gewisser Wunsch von halt eben Klarheit und von Strafe, wie man das halt eben kannte, da irgendwie da war. Und ich glaube, dass es Gott total widerspricht und dass es eigentlich eine Anti-Geschichte ist. Eine Geschichte, die zeigt, so ist Gott nicht und so will Gott nicht sein und Gott will nicht mit Furcht reagieren.
Also mit anderen Worten, diese Interpretation, die finde ich ja echt interessant. Ne? Petrus sagt diesem Ananias, pass auf, du hast Gott belogen, deswegen wirst du sterben. Der kriegt so einen Schock, fällt tot um. Dann kommt seine Frau und dann wird der das Gleiche gesagt. Du hast gesündigt, du fällst tot um. Und das Problem ist, die ganze Gemeinde ist auf einmal dann von Angst gefallen. Ich finde es sehr spannend. Soweit wie ich weiß, ist das biblische Gebot, was am häufigsten vorkommt, ist: fürchte dich nicht.
Ja.
So, dann könnte man eben sagen, das, was die Urgemeinde da macht, ist wie ein Sündenfall. Das ist bei die Urgemeinde in der Geschichte von Ananias und Sapphira begehen die schlimmste Sünde, die laut Bibel begangen werden kann. Ja. Sie erleben Angst. Sie leben in Angst.
Genau, und das ist das, wenn man das mal weiterprägt, was viele weiterspinnt, was viele Gemeinden geprägt hat. Nämlich diese Angst vor der Sünde und vor dem Tod, die dann viel höher gehalten wird. Genau. Und deswegen, wenn man die Apostelgeschichte, ist ja auch relativ früh in der Apostelgeschichte, das halt eben mal unter dem Bild sieht und auch dem, was das mit der Gemeinde gemacht hat und das mal so gemeindegeschichtlich größer sieht, ne, dann ist das eigentlich ein ganz entscheidender Punkt und man sieht immer auf dem falschen Punkt. Nämlich auf dem Punkt, dass das, was da falsch gelehrt wurde, nämlich die Angst ist und dass das immer weitergefügt wird und nicht die Freiheit, die Jesus gegeben hat. So. Deswegen mittlerweile finde ich die Geschichte halt eben total wichtig, wenn man diesen Punkt halt eben sieht. Und das war für mich immer ein Störfaktor. Und wenn man da halt eben diese Anti-Geschichte drin sieht, ne, die halt eben zeigt, wie schlimm Furcht ist irgendwie und diese Quelle da irgendwie drin sieht und das dann sieht, was raus geworden ist, dann macht es das nochmal dramatischer. Ja, wollte ich nur gerade sagen.
Ja, das ist cool. Das ist cool. Ich hatte das wieder vergessen. Aber mir hat er vor ein paar Wochen drüber gepredigt.
Ja, aber seine Aussage war nur: Lass uns alle so toll sein wie die Sapphira, die wir kennen. Da habe ich gedacht, das ist auch okay.
Das ist auch schön.
Aber ich glaube, der hat das schon recht ähnlich so gesagt. Aber, ja. Okay. Ja, schick.
Ja, aber ich höre nur das, was ich hören will. Be like me. Das hat früher die Jugendlichen immer total geärgert, weil ich gesagt habe so, ja, ihr könnt schon irgendwie so werden wie ich. Ich bin schon ziemlich cool. Was? Da habe ich gesagt, ja, und Paulus hat das auch immer über sich gesagt. Warum kann ich das nicht auch? Naja.
Fürchte dich nicht. Das ist schon cool.
Ja. Fear not. Mhm. So, war es das?
Ja.
Ja, war schön. Oder?
Schön.
Ja. Marie, ist ja, doch auch schön mit uns, oder?
Und was mir noch eingefallen ist.
Jetzt haut sie wieder einen von diesen Sprüchen raus.
Nein,
weißt, das ist so wie Steve Jobs am Ende. One thing.
Nein, wirklich nicht. Das ist nur noch mal, was mir gekommen ist, als du von diese Big Other, von Lacan geredet hast, mit Big Other und so weiter. Ne? Und dass du dann eigentlich durch Jesus Tod und die Auferstehung dann die Freiheit eigentlich erst hast und das los bist. Und ich finde aber auch, das ist sicher auf so einer philosophischen Ebene wahrscheinlich oder symbolischen Ebene, aber auch das Alte Testament, ne, die ganze Befreiungsgeschichte, das heißt, die Geschichte von Gott und dem Menschen geht immer in Richtung Freiheit. Das ist konstant eine Befreiungsgeschichte und das ist ziemlich cool und deswegen braucht man keine Angst vor den Störfaktoren haben, weil ich zumindest glaube, dass das Gott selbst ist.
Ich auch. Du sagst das.
Also Exodus.
Durch.
Ich habe gehört, dass im Hebräischen Begriffe ja mehrere Bedeutungen haben. Und Exodus hat auch
die es Bedeutung... Es heißt Pimpern.
Fast. Fast so gut.
Okay, das haben wir gar nicht aufgenommen. Unsere Diskussion über biblische Begriffe. Ja.
Aber nee, es heißt von der Enge in die Weite.
Ja, das ist auch echt schön.
Sehr, sehr cool.
Deswegen...
Ach, das ist ein schönes Ende.
Enge in die
Weite. Do the Exodus. Yes.
Und fürchte dich nicht, das ist schon sehr cool.
Ja. Also, Motto für die neue Woche ist da.
Und jetzt haben wir Sommerpause.
Sommerpause. Yay. Bis nächste Woche.
Das kann wirklich sein.
Ja. Yes. Naja. Okay. Toodaloo. Tschüss.